Right, I'd like to welcome our speakers up to this.
Ja, jetzt haben wir noch eine kleine Diskussionsrunde und ich bitte alle Redner, Rednerinnen hier zu mir auf die Bühne. Und ja, wir treffen uns dort drüben, wo die Stühle stehen, die Nobotic stehen gelassen hat.
All right. So we will open things up to the audience in just.
In wenigen Minuten werden wir natürlich auch dem Publikum das Wort geben. Aber vielleicht wollen wir uns auch selber kurz äußern zu den Präsentationen und zur Performance. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, hat mit Seeds, mit Saat zu tun. Und die Frage ist, ist das hier das Thema? Wir haben über nicht generische Genetik gehört und dann haben wir gehört, dass bestimmte Sachen im Bereich der Getreidesorten nicht mehr gemacht werden. Wir haben von Mikroben gehört und ich frage mich, sind Seeds, ist die Saat eigentlich immer noch ein nützlicher Rahmen? Fasst sie die Möglichkeiten, die wir doch eigentlich für uns sehen wollen? Wer hat dazu Gedanken? Oder wer möchte etwas ansprechen aus dem, was wir hier gehört haben? Nun, physisch ist die Saat vielleicht nicht das, was im Zentrum steht, aber im übertragenen Sinne ist sie natürlich der Träger eines Lebenspotenzials. Und insofern zieht sie sich im Grunde durch all das, was wir hier miteinander besprochen haben. Egal, ob man pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft schaut oder nicht. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja, gerade wenn man auch den Aspekt des Erbes sieht, da haben wir Seeds, Saat als Träger von Informationen, als etwas, was sozusagen ein Behälter von Informationen ist über ein früheres Leben und gleichzeitig verweist auf das, was wir schützen wollen, immer wieder schützen wollen. Und das ist zugleich auch etwas, was verweist auf die DNA, auf die DNS und das, was wir, wie du richtig sagst, positiv als auch negativ im Szenario aufgreifen können. Ich sehe Saat nicht als physisches Objekt, sondern eher als Gateway. Und natürlich auch als Träger der Idee des latenten Lebens. Und ich denke, es zeigt sich ja auch, und das haben die Vorträge deutlich gemacht, dass wir sozusagen an einem Übergangspunkt stehen. Wir gehen von einer Art des Engineering über in eine andere Art des Engineering. Mit anderen Worten, wir sind quasi doppelgesichtig, schauen einerseits in die Vergangenheit, zum anderen in die Zukunft. Als Katrin uns fragte, ob wir an diesem Podium teilnehmen, da war es wirklich Saat im landwirtschaftlichen Sinn, was wir im Blick hatten. Und auch die Frage, wie ändert sich die Technik und wie verändert vor allen Dingen die Technik auch unsere Sichtweise von den Dingen. Aber dann wurde im Laufe der Zeit klar, dass wir uns kreativ dieser Frage nähern müssen. Und es ist ausgesprochen schwer, genau sich klar zu machen, was geschieht eigentlich innerhalb der Labors. Innerhalb der Landschaft, das, womit wir es hier zu tun haben, ist so klein, so verborgen, so versteckt, dass es ausgesprochen schwer ist, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist sicherlich auch etwas, was sich im Laufe der Zeit hier deutlich geworden ist. Und vielleicht sollten wir uns auch die Frage stellen, ist es vorbei mit der Kontrolle? Wollen wir diese Kontrolle denn überhaupt noch? Ich glaube, hier ist sehr viel aus dem Kontext herausgerissen, insbesondere wenn man hingeht und sagt, Engineering ist etwas anderes als irgendwie mit den technischen Elementen rumspielen und versuchen, sie sozusagen zurechtzubasteln. Ich denke, dass das, was Sie als Tinkering bezeichnen, eher eine Metapher ist. Und diese kreative Kapazität, an die müssen wir uns, glaube ich, wirklich erinnern. Wir haben ja in den Loops vom Manifest gehört und von den lebendigen Maschinen. Wir sprechen hier vielleicht von einer Art Bricolage oder von dem, was du Tinkering nennst. Aber es führt zu etwas, was uns vielleicht manchmal überrascht im Ergebnis. Ja, bis vor 10 Jahren haben wir auch im Bereich der synthetischen Biologie viel mehr mit den Systemen gespielt. Nach dem Motto, wir machen einfach mal und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Und jetzt versuchen einige von uns, das Ganze einfach stärker steuerbar zu gestalten. Und wir versuchen uns zu verorten im Jetzt, wissen aber nicht genau, wo wir sein werden. Die Frage ist, werden wir immer in der Lage sein, das zu tun? Vielleicht nicht. Ja, das ist vielleicht auch eine schöne Metapher. Ich meine, es gibt vielleicht Systeme, die wir niemals wieder ingenieurhaft aufbauen werden. Und vielleicht brauchen wir da auch etwas anderes. Vielleicht brauchen wir da einfach auch die Fantasie, um zu sehen, wie interagieren wir mit der Natur. Und natürlich ist es leicht, sich Organismen als Maschinen zu denken. Und klar, wir wollen die Dinge kontrollieren und steuern und wir wollen die Zukunft steuern. Und wir fragen uns natürlich, wie das Getreide wachsen wird. Wir können natürlich alle möglichen Szenarien uns denken. Aber die Frage lautet ja auch, wer ist denn das Wir? Das ist doch auch die Grundsatzfrage. Wer gehört zu diesen Möglichkeiten? Wer hat die Möglichkeiten, die Fantasie zu schaffen, wenn wir hier Lösungen finden wollen für all unsere Probleme? Ich glaube, das Wir, mit dem wir es hier zu tun haben, ist keineswegs homogen. Aber das ist gut. Ja, aber wir fragen uns das alle. Auch im Bereich der Geisteswissenschaften, im Bereich der Kunst, der Wissenschaft, die Politiker. Alle stellen sich diese Frage. Wir müssen Wege finden, um voneinander zu lernen. Ich weiß nicht, wie die Lösung aussehen könnte, aber wir können ja nicht alle Bioingenieure sein. Ja, es geht um die Vermittlung von Ideen. Und es geht natürlich um diejenigen, die betroffen sind, wenn bestimmte Technologien wirken. Was also klar ist in der modernen Gesellschaft, in der sich die Menschen ja zunehmend spezialisieren, ist, dass sich die Dinge anders gestalten. Früher, in der Vergangenheit, konnte man vom Menschen der Renaissance sprechen. Heute konzentriert sich alles auf diese kleinen Dinge, die wir tun. Und es gibt sehr, sehr viel mehr Interaktion und es gibt so viel Kontroverse auch. Und wir müssen diese Kommunikation sozusagen erzwingen in dieser spezialisierten Welt. Wir haben das Publikum sicherlich gleich bei uns, aber ich möchte gerne noch eine Frage stellen zur Materialität der Saat. Wir haben das Repositorium, wir haben die Materialität in dem, was besteht, aber die Frage ist, was wird geschehen? Das heißt, meine Frage lautet, wie stark spielt der materielle Charakter der Saat noch eine Rolle? Ich denke, er spielt eine große Rolle. Zum einen, wenn wir uns eine dystopische Zukunft denken, wo uns die Idee des Code gar nichts mehr nützen wird. Also nach dem Ende der Welt, 2047, ne? Ja. Aber auch die Science-Fiction-Tropen, die Apokalypse. Hier haben wir sehr viel von dem, was während der grünen Revolution ja bereits eine Rolle spielte. Da war es ja sehr materiell, was die Saat angeht. Und das, was aber von Land zu Land transportiert wurde, war homogen. Es gab hier sozusagen eine bestimmte Sorte, die dann nach Mexiko oder Indien gebracht wurde. Und was wir jetzt sehen, ist eigentlich ein globales Repositorium, ein globales Lager, wenn man so will, in dem all diese Saat zu finden ist. Und gleichzeitig ist es aber etwas, was verweist auf die Vielfalt der Saat. Also nicht nur die Möglichkeit, die Ernte oder das Getreide, Feldfrüchte überhaupt zu verbessern, sondern auch angesichts anderer moderner Methoden, Pestizide, Bewässerungssysteme, zu versuchen, Probleme zu lösen. Das war der Ansatz der grünen Revolution. Das sind natürlich unterschiedliche Zukünfte, die denkbar sind, wenn man ein solches Saatlager schafft. Wie sieht es aus mit dem Publikum? Fragen? Gibt es Fragen? Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu der Idee der Collage und dem Herumprobieren, wenn man so möchte. Wenn Sie solche Begriffe verwenden, dann ist es so ein bisschen wie ein Verweis auf ein MacGyvering. Und die Frage, ob man in diese oder jene Richtung gehen kann. Aber Aaron zum Beispiel, hat sich ja genau auf diesen Aspekt der Optimierung und der Algorithmen und Ähnliches bezogen. Und damit eigentlich genau das Gegenteil von Fantasie angesprochen. Es ist vielleicht der Hinweis auf einen Prozess der permanenten Verbesserung. Vielleicht könnten Sie noch etwas sagen zu den Elementen, die zum Engineering zählen würden, im Gegensatz zum Tinkering, das Aaron nennt. Oder auch das, was sozusagen ein anderer, stärker inspirierender Geist sein könnte. Ich meine, vielleicht kriege ich hier damit keine Zustimmung, aber Engineering hat viel mehr mit Fantasie zu tun als Tinkering. Denn Letzteres beschränkt sich eigentlich auf die bekannte Existenz. Im Blick auf Engineering können wir aber gänzlich über das System hinausgehen. Und ich denke, dass wir das jetzt viel stärker auch im Sinn haben, da wir beginnen, out of the box zu denken. Und ich hoffe doch sehr, dass die Welt nicht endet 2047, weil wir dann vielleicht die Möglichkeit haben, in ein ganz anderes, neu gestaltetes System zu gehen. Wenn man innovativ sein will, dann geht das nur über Engineering, denke ich. Ja, danke für den Kommentar, aber vielleicht bin ich auch falsch verstanden worden. Ich habe nicht versucht, Engineering und Tinkering einander gegenüberzustellen. Ich wollte eigentlich nur etwas Klärendes, Erhellendes beitragen zum Begriff. Denn Tinkering, also dieses Basteln oder das Herumfuschen, war eigentlich für ihn eher etwas, was im Zusammenhang mit Engineering stand. Qualitativ ist das, was wir machen, ähnlich wie das, was wir bisher gemacht haben, aber quantitativ ist es anders, oder? Das ist jedenfalls so ein bisschen das Echo, was ich höre. Wir haben ja das Beispiel von Monsanto gehabt und Sie haben gesagt, wir denken, es begann mit Monsanto und in Wirklichkeit begann es vor Tausenden von Jahren. Und das ist für mich eben qualitativ, nicht quantitativ. Gleichzeitig sind die Veränderungen aber massiv. Also es ist wirklich eine große qualitative Veränderung. Ich glaube, wir können nicht hingehen und sagen, die synthetische Biologie ist ein Kontinuum oder total neu. Ich sprach zum Beispiel mit einem synthetischen Biologen, der mir sagte, wenn ich mit Reportern spreche, dann sage ich immer, das, was ich mache, ist total neu, das ist was absolut Neues. Aber wenn ich zu Politikern spreche, dann sage ich, was wir heute machen, ist im Grunde nicht anders als das, was wir seit Tausenden von Jahren schon machen. Das heißt, wir müssen einfach sehen, wie stellt sich der Kontext der wissenschaftlichen Arbeit dar. Ja, wir müssen ja auch sehen, welche Welt wir uns denken können. Ich fand interessant, dass hier sehr, sehr viel Positives vermittelt wird mit Blick auf die Fantasien. Aber die Dinge ändern sich. Und natürlich hat man heute wesentlich stärker die Sorge, dass irgendwas nicht so gut läuft. Die GMO-Debatte in den 1970er Jahren war eine ganz andere als heute. Das heißt, wir haben mit Blick auf die Zukunft auch diesen historischen Charakter und diese apokalyptische Kultur oder dieser apokalyptische Aspekt der Saat schwingt immer mit. Gibt es vielleicht noch weitere Fragen? Ich war mir lange nicht sicher, ob ich diese Frage stellen sollte. Aber wir haben uns ja hier mit der nichtmenschlichen Biologie befasst. Und ich würde gerne wissen, wie sieht das aus mit der Politik der Geschwindigkeit? Selbst Bücher werden nach der Lichtgeschwindigkeit benannt. Wir haben also diese Ikonen und diese kurze Geschichte der Gegenwart, wenn man so will, und der Versuch, diese Grenze der menschlichen Biologie zu überwinden. Das menschliche Genomprojekt zum Beispiel fällt mir auch noch ein in diesem Zusammenhang. Was Human Genetic Engineering angeht, da ist es tatsächlich so, dass diese Diskussion jetzt bereits begonnen hat. Denn die Technologie entwickelt sich immer weiter und immer schneller. Und es gibt das Human Genome Projekt und ähnliche. Da werden die ersten Synthetisierungen vorgenommen im Labor. Und man muss sich das vorstellen als Herausforderung für die Biologen, denn es erscheint oft als Auflistung von etwas, was gar nicht möglich ist, und es ist aber enorm komplex. Und keiner weiß genau, wie und ob es regulierbar ist. Und im Internet gibt es jemanden, der sich mit HIV selbst infiziert hat, in der Hoffnung, sich heilen zu können, weil er nicht zufrieden ist mit den aktuellen Medikamenten, die es da gibt. Das ist natürlich sehr, sehr spannend. Aber die Frage ist in dem Zusammenhang, wer sagt uns, was wir machen dürfen? Wer sagt uns, was wir nicht machen dürfen, nicht machen sollen? Wie sieht es aus mit diesem wirkmächtigen Instrument, das wir hier haben, um eigene Illusionen zu schaffen? Man kann ja nicht hingehen und jemandem verbieten, sich selbst zu engineeren. Also es gibt einen sehr schmalen Grat, auf dem man hier balanciert. Die Frage lautet doch gar nicht, benutzen wir es oder nicht? Ich meine, wir können natürlich hier hingehen und sagen, wir benutzen es nicht, aber in China wird es dann doch benutzt. Die wichtigere Frage ist also, wie gewährleisten wir, dass es eben nicht missbraucht wird? Denn was das Potenzial einer Technologie angeht, missbraucht zu werden, gehört diese sicherlich zu den brisantesten. Und da müssen wir uns eben fragen, wie bereiten wir uns vor, um in einer Welt zu leben, in der das die Realität ist? Und wie sieht es aus mit der möglichen Kontrolle? Ich weiß nicht. Wir können nur hoffen, dass die Gesellschaft sich dieser Frage annimmt, dass die Politiker auch die Gesellschaft entsprechend steuern. Aber das ist natürlich Illusion oder naiv. Ja, aber wir wissen gar nicht, ob es so, so wirkmächtig ist. Ja, aber die Gesellschaft ist eigentlich nie weit entfernt vom wissenschaftlichen Bereich. Das Es sind so viele schöne Ideen, die Sie heute hier in den Raum gestellt haben. Und da denke ich natürlich an die Saat und die Metapher. Eine der ökosystemischen Funktionen des Bodens ist ja, Genpool zu sein. Was denken Sie dazu? Spannende Frage. Ich wollte die Etymologie des Begriffs Genpool erforschen und ich habe nur einen Artikel dazu gefunden und der hat mich nicht überzeugt. Aber ich glaube, das geht zurück darauf, dass die Genetiker immer gerne mit Autos spielen und man hat hier diese Carpools. Und das wird vielleicht ein bisschen belegt dadurch, dass oft auch die Gene, wenn sie dargestellt werden, mit Spielkarten symbolisiert werden. Erde oder Boden. Da denke ich natürlich an die Mikroben. Ich arbeite im Bereich der Mikrobiologie. Und Zellen sind das, was mich umtreibt. Was den Menschen angeht, was die Erde angeht. Wenn man jetzt Erde nimmt und einen Samen dort Pflanz, dann entwickelt sich etwas. Damit ist also der Boden für mich etwas Lebendiges, eine lebendige Community, nicht einfach ein Felsen, ein Stein, irgendwas Starres, Rigides. Ich glaube, dass Saat nichts ist ohne Boden. Nein, nein, man kann heute durchaus pflanzen ohne Boden, ohne Erde.
Microphone coming.
Gut. Ich wollte ein paar Begriffe aufgreifen, von denen ich denke, dass sie ideologische Überreste vielleicht aus dem Ingenieursparadigma sind. Ich würde nicht sagen, dass Engineering selbst das Problem ist, aber die zwei Begriffe sind Optima, das haben wir von Aaron gehört, und beide Argumente kamen von Giuseppe Longo, den wir gestern gehört haben, und er sagte, es gibt keine sogenannten Optima in der Natur. Optima für etwas. Und die Evolution ist ja nicht teleologisch in diesem Sinne. Und der zweite Begriff hängt damit zusammen. Es ist ein Begriff, den Helena aufgebracht hat. Robustness, Robustheit. Und das ist ein frühes kybernetisches Prinzip, zum Beispiel Robustheit gegenüber Geräuschen. Also es gibt ein ganzes Feld der Geräuschbiologie, da kann man auch dagegen sprechen, weil die biologischen Systeme sind nicht robust gegenüber Störungen, sondern sie haben einen Widerstand, Resilienz. Und ich frage mich einfach, was die ideologischen Implikationen eurer Meinung nach sind. Nun, alles, was Sie gerade erwähnt haben, dem kann ich zustimmen. Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Optima ist schwierig, weil das ist nicht wirklich ein etablierter Begriff. Und je nachdem, was man beschreiben will, gibt es verschiedene Optima. Aber wenn man nochmal die natürliche Selektion anschaut, dann wäre sozusagen die höchste Fitness der Term Optima. Aber ein Berg zum Beispiel, der ist immer da, aber die Umgebung darum verändert sich ja die ganze Zeit. Und Optima verändern sich natürlich auch und die Fitness auch. Dementsprechend kommen wir in eine Situation, wo wir also einerseits den Organismus haben, der sich an die Umwelt anpasst und die Umwelt auf der anderen Seite, die vielleicht sich zu den, an den Organismen, an Organismus anpasst. Aber wir erreichen die Spitze des Berges nie, weil die Spitze des Berges sich immer verändert. Dementsprechend denke ich, ja, Optima ist kein klarer Begriff. Aber die Fitness zu steigern, um einen Zustand zu erreichen in einem bestimmten Rahmen, im bestimmten Zeitrahmen vielleicht. Ja, um zu klären, was ich mit Robustheit meine. Es ist eher, wenn man versucht, diese Ingenieurslogik anzuwenden, sind Organismen oft recht resistent. Und das heißt, sie sind robust gegenüber unseren Ingenieurskräften. Wenn wir also versuchen, sie dazu zu bringen, etwas zu tun, dann gehen sie zurück. Sie gehen wieder zurück in ihre, in den Zustand, der ihnen besser gefällt. Dementsprechend dachte ich, robust wäre hier ein passender Begriff, aber ich stimme zu. Jeder Organismus wird natürlich Fluktuationen unterliegen. Vielleicht ein letzter Kommentar hierzu. Robustheit ist eine Terminologie, die uns wirklich in der Biologie gut gefällt. Systembiologie ist gar nicht mehr so neu. Es gibt also einen Bereich Systembiologie. Da gucken wir uns biologische Phänomene nicht an von einzelnen Aspekten, sondern aus einer holistischen Perspektive heraus. Und in diesem Bereich ist dieser Begriff Robustness sehr häufig verwendet. Es geht ja auch um die Semantik hier, Resilienz oder Robustheit. Ich bin ja auch kein Muttersprachler des Englischen. Für mich ist das manchmal auch schwieriger. Ich nutze die Begriffe, die ich nutzen will. Aber in der Systembiologie ist diese Vorstellung der Robustheit eines Systems da. Und das ist eine sehr starke Begrifflichkeit, die also wirklich inflationär verändert wird. Ja, das scheint, wir sollten das vielleicht später nochmal bei ein paar Drinks weiter besprechen. Ich denke, eine Frage können wir noch zulassen und das war es dann. Hier, wir hatten doch vorhin zwei Wortmeldungen. Ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr interessantes Panel, hat mir gut gefallen. Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf den Kommentar zur Semantik und das Wort Seed. Und ich frage mich, warum das Ei nicht gesehen wird als Saat oder als Samen. Und Louis, in deiner Präsentation hast du, ich weiß nicht, Panspermia, genau. Das fand ich sehr faszinierend, der Grad dieser Obsession mit den männlichen Genitalien oder den Spermien als lebensgebende Kraft. Und es war doch dann irgendwie erleichternd zu sehen, dass die Frauen hier aus verschiedenen Positionen heraus sich konzentriert haben, darauf Seeds neu zu denken außerhalb dieses Bereichs. Und jetzt ist meine Frage also an das Panel, dass Lust auch Teil der Seed-Frage sein kann, also sexuelle Lust? Oder ist es in Anführungszeichen nur der Bereich des lebenden Organismus außerhalb der Bots? Interessant. Ja, ist eine tolle Frage. Ich weiß gar nicht genau, wie ich die beantworten soll, aber ich denke, für uns ist dieser Begriff Pleasure. Bei den Performances ging es darum, nicht einen Vortrag über ein Wort zu halten, sondern opulent und ornamentreich darzustellen. Nicht barock, aber so als etwas, das man nicht kontrollieren kann. Es gibt sehr viel, was man nicht kontrollieren kann, wenn man in dieses Thema einsteigt. Und wir wollten also sagen, über die Seeds, über die Erde hinauszugehen, dahin, wo man es nicht kontrollieren kann, weil ich denke, das war unsere Intention. Es gibt keine Kontrolle hierfür. Es gibt keinen Fokus auf die kleinsten Dinge. es geht eher auf die planetare Ebene. Es gibt mehr und dementsprechend muss man andere Verbindungen finden, andere kind of Sexualität, andere kind of Ästhetik. Nun, was Panspermia angeht, das Wort Sperma geht zurück auf eine sehr alte Geschichte von männlichen Samen und dann die weibliche Matrix sozusagen nur als Reaktion darauf stattfinden. Und dann ist die Frage, was ist wichtiger, dass die Materie oder das, was damit passiert? Ich bin schon lange dabei, das Wort Seminal abzuschaffen im Englischen, aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Ich hasse das Wort, ich hasse dieses Adjektiv. Aber die Wichtigkeit von Lust ist sicherlich da. Und als Luis vorhin das Material beschrieben hat, wir haben hier ein erstes Buch als evolutionäre Biologin und mathematische Biologin und dann hatten wir also diese Autorin, die dann sich dem Feminismus zugewandt hat und hat eine Autobiografie über McClintock geschrieben, eine Biografie und ihre These war, warum war McClintock denn so erfolgreich? Und dann war das Zitat, she took pleasure, also sie hatte Spaß an dem, was sie tat, an den Organismen. Und das war sehr unterschiedlich zu dem, wie andere Menschen bis dato nicht nur sich um Fragen wie Mais oder auch Fragen wie springende Gene gekümmert hatten. Und wenn sie nicht diese Art des Pleasure verspürt hätte für die Dinge, mit der sie arbeitete, dann wäre sie nicht erfolgreich geworden. Es gab ein Engineering-Ideal in der Biologie mit Jacob Loeb, den ich erwähnt habe. Eine der Entdeckungen war Artificial Parthenogenesis. Und er hatte also Eier, die nicht befruchtet waren. Und er hat mithilfe von Salzlösungen dazu zu einer Zelltrennung kommen können. Und es ist natürlich die Frage, dass man im Englischen viele Begriffe auch nochmal anders verstehen kann. Conception of Life kann zum Beispiel im Englischen zwei Bedeutungen haben. Ich denke, wir sind jetzt auch fast am Ende unserer Diskussion. Aber wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, es ist tatsächlich so, dass der Mensch ein Konglomerat von verschiedenen Nahrungsmitteln ist. Und damit möchte ich Ihnen nun ein schönes Abendessen wünschen. Bis morgen.